Lyrikschule. Gedichte verstehen. Gottfried Benn, kleine Aster. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster. Georg Heim, Ophelia 1. Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten und die beringten Hände auf der Flut wie Flossen. Also treibt sie durch den Schatten des großen Urwalds, der im Wasser ruht. Die letzte Sonne, die im Dunkel irrt, versenkt sich tief in ihres Hirns Schrein. Warum sie stirb, warum sie so allein im Wasser treibt, das Farn und Kraut verwirrt? Im dichten Röhricht steht der Wind. Er scheucht wie eine Hand die Fledermäuse auf. Mit dunklem Fittich von dem Wasser feucht stehen sie wie Rauch im dunklen Wasserlauf, wie Nachtgewölk. Ein langer weißer Aal schlüpft über ihre Brust, ein Glühwurm scheint auf ihrer Stirn und eine Weide weint das Laub auf sie und ihre stumme Qual. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele und es gibt ein, zwei Neuerungen. Die erste Neuerung ist die, dass ich die Gedichttexte, so es von der Länge her machbar ist, immer jetzt in die Beschreibung, in die Shownotes reingepackt habe, zumindest auf den diversen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter, da müsste das dann alles erscheinen. Auf YouTube gehe ich wahrscheinlich nicht nochmal jedes einzelne Video durch, um das reinzupacken. Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit und Lust dafür. Bei manchen Texten geht das aufgrund der Länge einfach nicht. Die Glocke von Schiller ist zum Beispiel natürlich viel zu lang und ich habe da eine Begrenzung, was die Zeichenanzahl angeht und entsprechend kann ich das nicht bei den ganz langen Texten machen. Also die Bürgschaft und die Glocke von Schiller gehen beide an der Stelle leider nicht. Die andere Neuigkeit, naja, Neuigkeit ist es eigentlich gar nicht mehr, das gibt es schon seit ein paar Folgen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, das ist vielleicht für diejenigen interessant, die jetzt neu einschalten. Es gibt eine E-Mail-Adresse, wer mir schreiben möchte, die heißt lyrikschule@outlook.de. Und da nehme ich gerne Anregungen und Wünsche auf. Nun zur heutigen Folge. Ja, das sind zwei Gedichte aus der spannungsgeladenen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und die sind heute Gegenstand dieser Folge. Das Gedicht Kleine Aster hat sich ein lieber Freund von mir und bekennender Gottfried Benn-Fan gewünscht. Und da ich Ophelia, also das zweite Gedicht, schon länger auf dem eigenen Zettel hatte und man diese beiden Texte sehr gut miteinander vergleichen kann, habe ich mich entschieden, heute also zwei Texte zu besprechen. Beide Texte haben dabei zunächst einmal gemeinsam, dass sie in der gleichen Literaturepoche, nämlich dem Expressionismus, entstanden sind und fast zeitgleich veröffentlicht wurden. Das Gedicht von Heim, Ophelia, 1910 und Benns Text Kleine Aster 1912. Bevor ich zu den Texten an sich komme, seien mir aber ein paar Überlegungen zur Einordnung in diese Epoche gestattet. Wenn ich sage, dass die Texte zum Expressionismus gezählt werden, ist das eine gleichzeitig problematische und hilfreiche Einordnung, so wie das immer bei Literaturgeschichte der Fall ist. Literarische Epochen sind Konstrukte, die häufig erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später formuliert werden, um Ordnung und Orientierung in einem schwer übersehbaren, heterogenen Zeitabschnitt zu schaffen. Es ist nichts weniger als der Versuch, Autoren und Autorinnen ihre Texte, Ausdrucksmittel und Themen unter einer Generalüberschrift zu vereinen. Diese konstruierten Zeitabschnitte werden dann mit mehr oder weniger fixen Jahreszahlen nach hinten und vorne abgegrenzt, damit dann andere Konstrukte anschließen können. Das ist ein schwieriges Unterfangen und immer auch eine Verkürzung. Denn selbstverständlich entstehen in einer solchen Phase immer auch Texte, die nicht dem Konstrukt 1:1 entsprechen. Und es gibt immer AutorInnen, die andere Themen bearbeiten und andere Mittel nutzen, als das der Mainstream tut. Diese laufen dann Gefahr, in Kanonisierungsprozessen unterzugehen, da sie in Anthologien eben nicht die epochentypischen Texte liefern, die man unter Barock oder Romantik oder eben unter Expressionismus fassen könnte. Ich nenne hier nur stellvertretend zwei Autorinnen, in dem Fall sind es Autoren, die es lange Zeit nicht in das Bewusstsein der Germanistik oder gar der Öffentlichkeit geschafft haben. Das wären einmal Kleist und dann Hölderlin. Das mag überraschen, aber tatsächlich ist die Rezeption bei den beiden sozusagen versetzt erfolgt. Beide sind nur unzureichend einer der klassischen Epochen im 19. Jahrhundert zuzuordnen und bilden jeweils eher eigene Kategorien für sich. Entdeckt und sozusagen in die erste Reihe gerückt, wurden sie erst mit einer erheblichen Verzögerung und heute würde niemand ihre Qualität ernsthaft bestreiten, aber so ist das nun mal. Der Begriff der Epoche sortiert in erster Linie auch aus. Zudem hat die Literaturgeschichte noch ein Problem. Blickt man auf die Anfänge der neuzeitlichen Literaturgeschichte, dann werden die Epochen noch recht deutlich voneinander abgegrenzt. Auf das Jahrhundert des Barock folgt das Jahrhundert der Aufklärung, in dem es recht distinkte, also klar abgegrenzte Strömungen gibt. Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Weimarer Klassik. Darauf folgt die Romantik, dann Vormärz und parallel dazu Biedermeier. Dann der Realismus und der Naturalismus. Und dann, um 1900 etwa, teilweise auch schon leichter davor, 1890 vielleicht, also um diese Zeit wird es kompliziert. Hier gibt es nicht mehr die klare Abfolge von Epochen, sondern ein Nebeneinander von zahlreichen Stilen und Strömungen. Es ist die Zeit der Ismen. Symbolismus, Impressionismus, Expressionismus, um nur die wichtigsten zu nennen. Der Versuch, diesen Stil Pluralismus unter dem Begriff Moderne oder Fin de siècle oder Décadence zu subsumieren, ist eigentlich ziemlich unzureichend. Ein weiteres und für diese Aufzählung auch erstmal das letzte Problem der Literaturgeschichte ist, wie die Epochen datiert und benannt werden. Manche Daten richten sich nach singulären Ereignissen im Leben von einzelnen Autoren. Die Weimarer Klassik beginnt mit Goethes Italienreise und endet mit Schillers Tod. Manchmal geben sich die Autoren selbst eine Bezeichnung, manchmal wird sie erst Jahrhunderte später vergeben, manchmal ist sie an der Weltgeschichte orientiert, manchmal tatsächlich am Kunstprogramm. Es ist also keine Systematik gegeben, wenn es um Literaturgeschichtsschreibung und die Einteilung in Epochen geht. Alles also höchst problematisch und doch auch legitim. Denn ganz ohne dieses Koordinatensystem stünden wir einer unübersehbaren und chaotischen Vielfalt gegenüber. Epochen schaffen Orientierung und können den Blick schärfen, solange man sie kritisch reflektiert. Ansonsten werden sie allzu leicht zu Scheuklappen, die uns alles ausblenden lassen, was links und rechts von den Hauptpfaden passiert. Das also bitte im Kopf behalten, immer dann, wenn hier von Epoche gesprochen wird, das muss man kritisch reflektieren. Bei den heutigen Texten handelt es sich nun aber um Gedichte, die durchaus prototypisch für die Epoche des Expressionismus gelten können, jedenfalls so, wie die Literaturwissenschaft sie beschreibt. Der Expressionismus wird zeitlich zwischen 1910 und 1930 verordnet. Das passt also schon mal, denn wir hatten ja 1910 und 1912 als Entstehungszeitpunkte. Beide Texte greifen zudem ein Thema und Motiv auf, das zu dieser Zeit zentral war, nämlich die Ästhetisierung des Hässlichen, des Abscheulichen und in diesem Fall des Todes. In beiden Gedichten werden Leichen in aller Offenheit beschrieben. Zum einen wird die Obduktion eines Ertrunkenen bei Ben geschildert, zum anderen eine noch im Wasser treibende Leiche bei Heim. Der Mensch wird hier auf das rein Materielle reduziert und dadurch entmenschlicht. Das ist eine Tendenz, die auf unterschiedlichen großen Theorien in der Wissenschaft im 19. Jahrhundert fußt. Zum einen in der Biologie. Mit Darwins Evolutionstheorie wird der Mensch vom Thron der Schöpfung gestoßen und zu einem Tier unter anderem degradiert, das genau den gleichen Mechanismen der Evolution unterworfen ist. Nicht mehr ein göttlicher Plan gibt dem Menschen seinen Platz im Kosmos, sondern Survival of the Fittest, natürliche Auslese, Mutation von Genen, die durch Vererbung weitergegeben werden und so weiter und so fort. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gar nicht weiter ausholen. Aber das ist sozusagen für die ideengeschichtlichen Grundlagen der Literatur zu dieser Zeit ganz entscheidend. Der Mensch ist also nicht mehr etwas Herausgehobenes im Kosmos, vielmehr ist er dem Zufall unterworfen und damit in die Welt geworfen, wie es die Existenzialisten später nennen werden, ausgeliefert, auf sich gestellt, planlos, vielleicht gar seelenlos. Damit einhergehen Überlegungen in der Philosophie, allen voran diejenigen von Friedrich Nietzsche, der zu dieser Zeit um 1900 besonders rege rezipiert wurde. Ein Star-Philosoph, dessen berühmtes Wort »Gott ist tot« der Generation um die Jahrhundertwende einen entscheidenden Impuls gibt. Auch dies verweist darauf, dass die Gegenstände der Metaphysik, Gott, Seele, Jenseits und so weiter, keine Rolle mehr spielen oder zumindest stark hinterfragt werden. Der Mensch ist also vielleicht nicht mehr als die Materie, wie sie in Benz und Heims Gedichten beschrieben wird. Nihilismus. Aber immerhin eine durch die Kraft der Sprache ästhetisierte Materie. Schauen wir uns die beiden Texte im Einzelnen etwas genauer an. Bens Gedicht »Kleine Aster« wirkt auf den ersten Blick eher unregelmäßig. Die Verse sind sehr verschieden lang und Reime gibt es nur an zwei Stellen. Ein einheitliches Versmaß ist nicht zu erkennen und es ist auch nicht in Strophen unterteilt. Jedenfalls habe ich keine Fassung gefunden, in der das der Fall wäre. Das ist auch durchaus typisch für Gottfried Benn, aber nicht unbedingt typisch für den Expressionismus. Häufig gibt es hier nämlich durchaus auch sehr formale Texte und eine Renaissance, insbesondere des Sonetts als Gedichtform, also einer sehr regelhaften Form. In Benns Gedicht beschreibt ein lyrisches Ich, jemand, der an einer Obduktion beteiligt ist, wie eine Leiche aufgeschnitten und seziert wird. Im ersten Vers erfahren wir, dass es sich um eine männliche Leiche handelt, einen wohl korpulenten Bierfahrer, also jemanden, der wohl so Wirtshäuser und dergleichen mit Bier beliefert hat. Korpulent wohl deshalb, weil man ihn auf den Tisch hieven muss, wie einen schweren Sack. Im zweiten Vers wird der Fokus auf die Aster zwischen den Zähnen gelegt, die ihm dort jemand hineingeklemmt hat, entweder aus Spaß oder als makabre Reverenz an den Toten. Gottfried Benn praktizierte selbst als Arzt, muss man wissen, und in diesem Gedicht, das er mit einer ganzen Reihe von ähnlichen Texten publiziert wurde, den sogenannten Morg-Gedichten, in diesem Gedicht verarbeitete er seine Anatomiekurse an der Universität. Gut möglich, dass die hier beschriebene Begebenheit auf einem echten Erlebnis Benns beruht. Vielleicht hat sich hier einer der Kommilitonen einen Spaß erlaubt. Vielleicht kam es anders dazu. Vielleicht ist es auch nur für das Gedicht, für die Poesie erdacht worden. Das bleibt an dieser Stelle offen. Wer nun nicht wie ich Astern tatsächlich auch im Garten hat, kann hier an dieser Stelle kurz stoppen und sich Bilder davon im Internet ansehen. Astern sind Stauden, die in verschiedenen Farben und Größen vorkommen. Hier wird eine dunkel-hell-lila Aster beschrieben und das liegt also durchaus im möglichen Farbspektrum dieser Blume. Das etwas widersprüchliche Adjektiv offenbart wohl die Unsicherheit in der Benennung der Farbe. Hell-lila erschien Benn wohl zu hell, um den Farbton zu treffen, dunkel-lila hingegen zu dunkel. Vielleicht ist die Farbe im Licht des Anatomiesaals auch schlecht zu bestimmen. Die Mitte der Blume wird dabei wie für Astern typisch gelb gewesen sein, aber das spart Benn an dieser Stelle aus. Er konzentriert sich also auf die Blütenblätter. Ich hoffe, das ist jetzt in der biologischen Ausdrucksweise korrekt, wenn ich dazu Blütenblätter sage. Jedenfalls beschreibt er deren Farbe und eben scheint das hier etwas uneindeutig zu sein. Es changiert etwas dunkel-hell-lila. Eine Wortschöpfung. Die kleine zarte Blume wird nun jedenfalls durch die detailliert geschilderte Obduktion bewegt. Sie verharrt nicht mehr zwischen den Zähnen eingeklemmt, sondern sie gleitet in das nebenliegende Gehirn. Tja, wenn sie in das Gehirn gleitet, dann muss das ja eigentlich bedeuten, dass die Schädeldecke bereits geöffnet worden sein dürfte. Möglicherweise wurde das Gehirn sogar entnommen und liegt neben dem namenlosen und damit übrigens auch entindividualisierten Leichnam. Es ist nicht relevant, ob das Gerd Müller war oder wie auch immer er hieß. Es ist einfach nur ein Leichnam, der an dieser Stelle hier thematisiert wird. In diesen Leichnam steckt das lyrische Ich zum Schluss des Gedichts die Aster, woraufhin andere ihn zunähen. Der Körper ist mit Holzwolle gefüllt, wohl um die Flüssigkeit aus dem Leichnam aufzunehmen. In den letzten Versen richtet sich der Sprecher direkt an die Blume und fordert sie auf, sich in, Zitat, ihrer Vase, also dem Körper, satt zu trinken und sanft zu ruhen. Normalerweise würde man erwarten, dass dem Toten eine sanfte Ruhe gewünscht wird. Ein Ruhe sanft würde ihm gebühren, so denkt man. Dass gerade dies ausbleibt und sozusagen nur über die Aster erfolgt, offenbart einiges über das Verhältnis des Sprechers zum Tod und zum Menschen an sich. Dass dabei die Aster im Leichnam selbst auch dem Verfall preisgegeben ist, liegt auf der Hand. Sie wird vielleicht noch etwas Wasser aus der Holzwolle ziehen können, aber vergehen wird auch sie in Bälde. Dass es sich bei dem Leichnam um eine Wasserleiche handelt, wird eigentlich ja nur am Anfang des Textes deutlich. Im Grunde muss es sich hier um einen scheußlichen Anblick handeln. Aufgedunsen und zerfressen mag diese Leiche sein. All dies schildert der Autor aber nicht, sondern sieht sie nur nüchtern aus dem Blick des Obduzierenden, aus dem Blick des Arztes. Sie wird nüchtern als Gefäß für die Blume in seiner blanken Materialität geschildert, diese Leiche. Nichtsdestotrotz wird diese Nüchternheit durch die Aster ja auch ein bisschen aufgebrochen, so als wolle der Sprecher durch sie dem Toten dann doch ein letztes Geschenk machen und ihm ein Minimum an Leben einpflanzen. Ja, wer an der Existenz der Seele zweifelt, mag immerhin noch Blumen pflanzen. Eine letzte, minimale Geste der Hoffnung vielleicht. Kleine Randnotiz an dieser Stelle. Blumen ziehen sich durch Gottfried Benns Werk bis zu seinem Tod. Ein weiteres wichtiges Gedicht heißt auch schlicht Astern. Und daneben kommen noch andere Blumen vor, vor allem auch Rosen. Zurück zum Text. Auch die schlichte, nüchterne Sprache folgt diesem Gedankengang. Der Obduktionshergang wird sachlich und teilweise sogar grob geschildert. Lediglich die geradezu zarte Ansprache an die Aster in ihrer euphemistisch so bezeichneten Vase hebt sich davon ab. Gut, kommen wir zum zweiten Gedicht von Georg Heim. Dieses greift schon im Titel eine ganz bekannte Figur aus der Literatur auf, und zwar Ophelia aus Shakespeares Hamlet. Diese begeht im Stück Selbstmord durch Ertrinken oder ertrinkt doch zumindest durch einen Unfall. Die ganzen Zusammenhänge zu erläutern führt hier zu weit, aber zumindest so viel. Ophelia ist eine tragische Figur, die in Hamlet verliebt ist, nachdem dieser aber ihren Vater versehentlich ermordet, verzweifelt sie endgültig. Die Expressionisten haben in ihr ein ergiebiges Bildmotiv gefunden. Nicht nur Heim hat sie in einem Gedicht verarbeitet, auch bei Ben gibt es einen sehr ähnlichen Text namens Schöne Jugend. Die Ähnlichkeiten zu Heim sind teilweise frappierend. Zum Beispiel kommen in beiden Texten die Wasserratten vor, die sich in der Wasserleiche ein Nest bereitet haben. Außerdem gibt es von Heim sozusagen noch eine Fortsetzung, Ophelia 2, zu dem hier heute zu besprechenden Text, der dann in der Fortsetzung ein weiteres wichtiges Motiv des Expressionismus, oder besser gesagt ein ganzes Motivbündel, parat hält. Aber dazu gleich mehr. Im Gegensatz zu Bens Gedicht ist dieser Text deutlich formaler. 4 Strophen zu 4 Versen mit einem 5-hebigen Jambus sind hier mal im Kreuzreim, mal im umarmenden Reim verfasst. Die Kadenzen, also die Versschlüsse, sind entsprechend mal männlich betont, mal weiblich unbetont. Die schöne Regelmäßigkeit der Verse steht im Kontrast zu dem abscheulichen Bild, das sie beschreiben. Da treibt also eine Wasserleiche, in deren Haaren Ratten ein Nest gebaut haben. Wovon sie sich ernähren, kann sich jeder erschließen. In Gottfried Benns Paralleltext Schöne Jugend wird es explizit gesagt. Leber, Niere, die Speiseröhre bis zum Mund und das kalte Blut dienen den Tieren zur Speise. Sie, die Wasserleiche, treibt also dahin durch Schilf und Röhricht, und das Lichtspiel der untergehenden Sonne zeichnet sich auf ihrem Körper ab, namentlich auf dem wohl nicht mehr intakten Schädel ihres Hirnes Schrein, wie die beschönigende Formulierung lautet, die dem Anblick eine unbestimmt sakrale Note gibt. Es gibt übrigens eine ganze Reihe von Bildern aus der Kunst, die Ophelia zum Motiv nehmen. Kann man hier an der Stelle kurz mal googeln, einfach Ophelia eingeben. Da kommt eine ganze Reihe von Bildern, die ziemlich ähnlich auch aussehen. Aber die sind alle verklärt. Die würden keine davon würde zu diesem Gedicht hier wirklich passen, denn da ist nichts an dem Körper eigentlich beschädigt, da ist noch keine Spur von Verwesung oder dergleichen, da gibt es noch diese Wasserratten nicht. Wenn man sich jetzt den Text weiter anguckt, dann gibt es eine gewisse Zweiteilung. Es gibt auf der einen Seite die Pflanzen und ihre Wirkung und es gibt die Tiere und ihre Wirkung. Die Pflanzen scheinen den Körper Ophelias geradezu respektvoll durch den Strom zu geleiten. Das Röhricht scheint sich schützend, gar tröstlich um sie zu lagern, und eine Weide scheint mit ihrem Blätterfall wie durch Weinen den Leichnam zu betrauern. Die Tierwelt hingegen ist weniger taktvoll. Die Ratten und Fledermäuse laben sich ebenso an ihr wie ein bleicher Aal, der über ihre Brust schlüpft. Allein ein Glühwürmchen, das zufällig auf ihrer Stirn ruht, gibt der Szenerie mit seinem Licht einen würdevollen und pietätvollen Anstrich. Zwar werden die naheliegenden Fragen nach ihrem Tod und seiner Ursache im Text gestellt, jedoch bleiben sie unbeantwortet und werden auch nicht weiter verfolgt. Es bleibt nur die faszinierte Beobachtung ihrer stummen Qual. Trotz des Titels handelt es sich hier wohl nicht tatsächlich um die Figur aus Hamlet, sondern quasi um den Typus Ophelia. Denn im zweiten Teil, auf den ich vorhin schon hingewiesen habe, beschreibt Heim, wie diese Leiche dann weitertreibt und an einer industriellen Stadtsilhouette vorbeigleitet. Damit verbindet Heim dann die Ästhetisierung des Hässlichen, wie wir sie in diesen beiden Texten gesehen haben, mit der kritischen Thematisierung der Großstadt, die als ein lebendiger Moloch dreut und die Menschen von sich selbst entfremdet. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema des Expressionismus. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge und bei einem anderen Text einmal mehr. Bleibt auch beim zweiten Text noch etwas zur Sprache zu sagen. Das tue ich ja nicht jedes Mal. Bei der letzten Folge habe ich es nicht getan. Bei Rilkes Herbsttag, da ging es mir um andere Sachen. Und ich glaube, das ist auch legitim in so einem Format, dass man mal auf diesen Schwerpunkt guckt, mal auf einen anderen. Ich habe ja auch schon öfter begründet, weshalb ich das tue. Der Inhalt und die Kontextualisierung, diese stehen für mich immer an erster Stelle. Und die Form, die kann man sich auch mal angucken, die ist auch wichtig, ja. Form und Sprache, sie tragen natürlich dazu bei, einem Text die Qualität zu geben, die ihn durch die Jahrhunderte trägt. Aber der Inhalt steht doch bei ganz, ganz vielen Texten eigentlich an erster Stelle, so meine ich. Bei Ophelia wird das durch die Bildlichkeit erreicht, in erster Linie durch die Bildlichkeit. Da gibt es Vergleiche und Metaphern, wie in die beringten Hände auf der Flut wie Flossen. Flut wie Flossen. Das wirkt gleichzeitig ästhetisch wie auch beschönigend für den grauenvollen Anblick. Die Metapher Hirnesschreien habe ich bereits erwähnt. Es hat also eine Wirkung, die ja hier etwas auch Religiöses mit einfließen lässt. Etwas sehr dezent Religiöses. Was haben wir noch? Wichtig ist auch der Vergleich, der Wind scheucht wie eine Hand die Fledermäuse auf. Der Wind wird hier gleichzeitig also personifiziert als ein handelndes Wesen, das die Fledermäuse wegscheucht. Und gleichzeitig wird er auch verglichen mit der Hand, die scheucht. Das wirkt, ja, wie wirkt das? Als wolle der Wind die treibende Gestalt nach seinen Möglichkeiten reinhalten. Auch das Röhricht wird durch Vergleiche genauer beschrieben. Es wirkt im Zwielicht wie Rauch und Nachtgewölk und gibt dem Ganzen eine mystische Note. Auch zwei Personifikationen gibt es über die eben genannte hinaus. Erstens die letzte Sonne, die im Dunkel irrt, wobei sich hier das ziellose Umhertreiben der Frauenleiche sozusagen spiegelt. Und zweitens die schon angesprochene weinende Weide, eine Alliteration zu dem. Kurzum, um ein Fazit zu bringen. Es sind zwei tolle Texte, die zu ihrer Zeit einen Skandal auslösten. Ich habe über die Rezeptionsgeschichte an dieser Stelle noch gar nichts gesagt, aber man kann sich vorstellen, das war damals etwas unerhört Neues. diese Offenheit, diese Schamlosigkeit im Umgang mit dem Tod. Und wir Heutigen können das, glaube ich, kaum noch nachvollziehen. Sehen wir doch ständig deutlich schockierendere Bilder auf Netflix oder in Videospielen und dergleichen. Doch obwohl wir heute den Tod ganz alltäglich darstellen, haben auch wir nach wie vor ein Problem damit, uns mit ihm, dem realen Tod, zu befassen. Wir verdrängen nicht nur ihn, sondern auch metaphysische Fragen aus unserer säkularisierten Welt. Nach wie vor ist der Tod von dem Tabu umgeben, das diesen beiden Texten vielleicht gerade ihren Reiz gibt. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.